Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist immer noch Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist immer noch die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und ich sag's jetzt gleich mal, ein letztes Mal vor der Sommerpause haben wir noch eine Gästin bei uns und zwar ist es, wie die Tradition es so will, die Doro. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Wir haben das jetzt als Tradition ausgerufen, dass du unsere letzte Gästin vor unserer Sommerpause bist. Du warst ja auch schon einige Male bei uns, aber es tut sich immer so viel und deine Arbeit ist so wichtig, dass wir immer wieder gerne mit dir sprechen. Ja, deswegen bist du auch wieder da. Falls die Leute dich jetzt zum ersten Mal hören, stelle ich dich trotzdem kurz vor, damit sie auch wissen, wer du bist. Du bist in Oberösterreich geboren, warst insgesamt 6 Jahre ehrenamtlich im Bereich Menschen auf der Flucht tätig. Da sind einige Projekte daraus entstanden, zum Beispiel einige Sprachprojekte am FH Joanneum in Graz, Refugee Coffee, Let's Cook Together und so weiter und so fort. Du hast viele junge Menschen auf der Flucht in Patenfamilien vermittelt und sie bei Bildung, Ausbildung unterstützt, in kompetenter Rechtsberatung vernetzt und so weiter und so fort. Bist ehemaliges ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Fairness Asyl, unter anderem Preisträgerin des Ute Bock-Preises 2020 von SOS Mitmensch. Bist immer mit Vertretern von anderen NGOs eng in Kontakt und stark vernetzt, zum Beispiel mit der Asylkoordination oder auch der Diakonie Österreich. Und seit 1. Januar 2021 bist du Geschäftsführerin des Vereins Flüchtlingshilfe Refugee Assistance, Doro Blanke. Worüber wir schon einige Male geredet haben, kann man sich alles anhören. Wir werden alles in den Shownotes verlinken, jetzt schon mal vorweg. Und diesmal treffen wir dich auch wieder in Lesbos. Bist momentan gerade wieder auf Lesbos, wo du dich seit Jahren einsetzt, direkt vor Ort für vulnerable Gruppen auf der Flucht, hilfst mit Lebensmittelverteilung, Rechtsberatung etc. pp. Unendlich viel. Wer mehr darüber wissen will, kann auch in den Podcast Inselgespräche Geschichten aus Lesbos reinhören. Da gibt es auch immer mal wieder Einblicke hinter die Kulissen. Worum es heute geht und was sich so getan hat, das erzählt jetzt mal die Brenda.
Bevor ich mit dem Thema anfange, muss ich noch sagen, was sich getan hat seit dem letzten Podcast ist, dass die Dora und ich uns echt in Person getroffen haben einmal.
Das war wunderbar.
Ja, wirklich. Aber als Thema haben wir uns überlegt, Lesbos 2025, Hoffnung oder Verzweiflung? Heute widmen wir uns erneut einem Thema, das uns seit langem beschäftigt, der Situation geflüchteter Menschen auf der griechischen Insel Lesbos. Wir sprechen mit Doro, die seit vielen Jahren vor Ort ist, unermüdlich hilft und nicht müde wird, Missstände anzuprangern und Lösungen einzufordern. Lesbos ist seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 zu einem Symbol für das europäische Ringen um eine menschenwürdige Migrationspolitik geworden. Tausende Menschen stranden hier, oft nach gefährlichen Überfahrten über das Meer, in der Hoffnung auf Schutz, Sicherheit und eine neue Perspektive. Was sie jedoch vorfinden, sind häufig katastrophale Zustände, überfüllte Lager, mangelhafte medizinische Versorgung, fehlende Zukunftsaussichten und politische Blockaden. Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dir gesprochen über die Zustände in Camps, über die oft vergessene humanitäre Krise am Rand Europas, über das, was Helferinnen und Helfer täglich leisten, obwohl ihnen dabei immer mehr Steine in den Weg gelegt werden. Die politische Stimmung in Europa hat sich in den letzten Monaten deutlich verschärft. Grenzschließungen sind wieder salonfähig geworden, der politische Wille zur Solidarität schwindet und zentrale Maßnahmen wie die Familienzusammenführung sollen ausgesetzt werden oder werden praktisch ausgesetzt. In dieser Folge wollen wir gemeinsam mit dir einen Blick auf die Situation auf Lesbos werfen, auf die Menschen, die dort helfen, so wie du und deine vielen Helferinnen und Helfer und auf jene, die dort leben müssen, obwohl sie nie dorthin wollten. Was hat sich seit unserem letzten Gespräch verändert? Welche neuen Herausforderungen sind hinzugekommen für Geflüchteten, aber auch für Helferinnen und Helfer vor Ort? Wir wollen darüber sprechen, was das konkret bedeutet für den Alltag auf der Insel, für die humanitäre Hilfe und für die Hoffnung auf eine sichere und würdevolle Zukunft. Aber wir sparen uns heute die Questions to go, weil die kann man sich mit dir schon anhören und wir wollen eigentlich gleich darüber sprechen, was gerade los ist, wie es dir geht, was ihr braucht, was passiert. Und wir fangen an mit der ersten großen mit Milch und Zuckerfrage und die hat wie immer die Christiane.
Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du seit 2024 getrunken hast?
Seit 2024? Mein Leute, jetzt macht es mir echt was schwer. Also die besten Cafés, muss ich sagen, sind die mit meinen Kindern, mit meinen Mitbewohnern oder mit engen Freundinnen, wo es einmal auch um ganz andere Themen als um meine intensive Arbeit geht.
Wie ist das auf Lesbos, wenn du, ich meine, du hast auch ein bisschen zu Hause in Lesbos mittlerweile, weil du ganz viel dort bist. Ist es auch schon ein bisschen Gewohnheit geworden, mit Menschen, die du dort kennst und kennengelernt hast, Kaffee zu trinken? Oder ist das nicht so ein Ding?
Ja, es ist wirklich schon ein bisschen meine zweite Heimat. Ein ganz lieber Freund, der Manfred Zeitinger, ein lieber Freund aus Graz, hat mir beim letzten Abflug im Spätwinter geschrieben, wo es mir sehr schwer gefallen ist, Österreich zu verlassen nach Weihnachten und man ist so eng mit der Familie und Freundinnen zusammen und auch mit Geflüchteten, die super Erfolge gehabt haben, die feiern kommen, unsere Feiertage, ja. Und er hat geschrieben, ich wünsche dir alles Liebe und einen guten Flug in die zweite Heimat. Und ich war wirklich am Anfang. Mein enger Freund schreibt mir so ein Blödsinn. Ich fahre so schwer weg. Und ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und ich habe dann feststellen müssen, na, der Manfred kennt mich wirklich sehr gut. Und auch jetzt, wenn ich mich umschaue, ich sitze in meiner Küche, ganz viele Pflanzen hier drinnen draußen. Der ganze Balkon blüht und gedeiht. Ich habe wirklich schon liebe Freundinnen auf Lesbos. Also hauptsächlich muss ich sagen, Griechinnen oder Menschen aus dem Ausland, die hier aber leben, nicht nur peripher oder vorübergehend arbeiten, sondern die wirklich hier leben. Und ja, da gibt es Cafés. Interessanterweise habe ich jetzt gerade festgestellt, ich war schon ein halbes Jahr nicht mehr aus. Also ich gehe kaum fort, weil ich habe so ein tolles, der Wohnbereich ist schön, ja. Und wenn ich mich mit Leuten treffen will, dann ist mir eigentlich lieber, wenn ich sie einlade oder die Griechinnen laden mich zu sich nach Hause ein oder in ihren Olivengarten, den viele haben, oder so im Sommer ein bisschen barbecuen oder am Strand, wenn der liegt, schwimmen und so. Also ich lebe hier, wenn ich Freizeit habe, sehr privat, ja, weil ich das einfach brauche. Aber ja, viele liebe Cafés, ich trinke meistens Kaffee, viele Griechinnen trinken Ouzo, oh Gott. Kann ich nicht mithalten.
Wie hat denn die Situation ausgesehen, wie du jetzt wieder nach Lesbos gekommen bist?
Also, wie ich jetzt wieder nach Lesbos gekommen bin, das war ein Horror, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Gründen. Erstens, also also kurz nach dem Winter und nach dieser Zeit, ja, es ist dann ein extremer Kälteeinbruch gekommen. Und es gibt in Lesbos eigentlich kaum Häuser, außer die sind unerschwinglich und werden jetzt neu gebaut von irgendwelchen Unternehmerfamilien in den Hügeln, die winterfest sind. Ja, also es rinnt das Wasser rein, also auch in meinem privaten Haus. Man kann es nicht heizen, weil es sind Stromheizungen, dann kostet der Strom doppelt so viel wie die Miete, also alles unerschwinglich. Man lebt dann so quasi so mit voll eingepackt und Haube und Socken im Bett wie die alte Oma und mit Wärmflasche. Also es ist wirklich hart. Und was auch ist, es ist jetzt der vierte neue Minister für Migration und Asyl in den 5 Jahren, seit wir da sind. Und der kommt aus einem extrem rechten Eck. Also in Österreich würde man, wenn man es ganz neutral und sachlich betrachtet, sagen, er ist ein Faschist. Er hat auch Kontakt zu Golden Dawn, die politisch, also gerichtlich verboten wurden, deren Anführer im Gefängnis sitzt. Und der fährt jetzt eine Linie, also das ist eine Katastrophe, ja. Also der verlangt jetzt alles, was früher so im Blabla angedroht wurde, nach dem ersten Asylbescheid, auch wenn man die Dokumente noch nicht hat, sofort raus aus dem Camp, produziert natürlich damit sehr viel Obdachlosigkeit. Es gibt keine Integrationsprogramme, das wird zwar immer wieder versprochen und groß angekündigt, aber es gibt keine Sprachkurse. Helios, das einzige Integrationsprojekt, wir sprechen hier jedes Mal drüber, schreibt immer wieder, ja, wir öffnen und nehmen dann aber nur alte Klientinnen. Man kriegt Sozialhilfe, könnte ein anerkannter Asylberechtigter oder eine Berechtigte bekommen von 270 Euro. Das ist im Verhältnis zu Griechenland, das ist Griechenland nicht mehr, nicht viel mehr, ja, Griechenland. Aber nur jetzt, wenn man keine Arbeit hat, wie kriegt man Wohnung? Wenn man keine Meldeadresse hat, wie kriegt man Arbeit? Das ist so alles das Programm auf Ausbeutung. Ganz viele gehen halt dann in die wahnsinnig ausbeuterischen Gemüsefelder, wo man 10 Euro arbeitet, 2,50 € die Stunde. Organhandel, Drogenhandel, Prostitution, es ist eine Katastrophe, ja. Und man darf jetzt nicht vergessen, auch wenn die europäische Politik immer posaunt, es kommen nur Männer oder so. Also es sind über die Hälfte seit Monaten, ich veröffentliche auch immer die UNHCR-Studie, Statistiken, also seit Monaten über die Hälfte, manchmal sogar 70%, 75% Frauen und Kinder im Camp. Ja, dann, wenn man sich vorstellt, im Winter hat es nicht einmal mehr Decken gegeben. Wir haben aus Österreich palettenweise Decken geliefert, also ein Migrationsministerium, das nicht weiß, dass der Winter auf Lesbos kommt. Und das hat dann 2 Grad gehabt und also ganz arg. Ja. Und was sich auch verändert hat, ist, dass Lesbos ist im Moment nicht gerade der Hotspot, was aber nichts heißt, weil im Sommer erwartet man hier, man baut auch schon im Camp wieder, also man baut nicht um, sondern man verlegt Leute, man pfercht noch mehr Leute in Container rein. Das sind jetzt mittlerweile 9 bis 10 Leute in einem Container, 2 Kinder, die Knie stoßen aneinander, wenn man auf den Stockbetten sitzt, sich gegenüber. Es gibt keine sozialen Räume, es gibt 7 Bäume im Camp für Schatten. Wenn es regnet, gibt es keinen Raum zum Wäschetrocknen. Also es ist ein Horror. Wenn die NGOs nicht da wären, wird es kaum medizinische Versorgung geben. Wir haben ja ein Zahnarztprojekt, habe ich jetzt gerade wieder unseren Zahnarzt eingeladen, haben wir da mit ihm gegessen und diskutiert. Also die Dolmetscher werden nicht bezahlt. Also die Syrer hängen hier ab. Wir haben alleine auf Lesbos über 60 Familien mit Kindern, die hier einfach festhängen, ja, die keine Grundversorgung kriegen, es ist eine Katastrophe. Dann auch die Afghanen, da hat man jetzt alle Interviews eingestellt, weil man auf einen neuen Türkei-Deal hofft. Also das ist alles, es ist erbärmlich, ja. Und ich weiß, ich wiederhole mir, aber es ist mir so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Weil Österreich hat heute zum Beispiel, ist auf dem ORF ein Beitrag Integrationspaket beschlossen. Neos und SPÖ machen zu meiner großen Enttäuschung da gleich brav mit. Und da steht zum Beispiel drinnen, und das ist eigentlich eine Parallele zu Griechenland, also wie die europäischen Länder jetzt drauf sind, ja. Also Integrationskurse bekommen nur solche Asylwerbenden, die in Aussicht haben, hier zu bleiben. Bitte, es waren bei der letzten Vereinbarung mit der alten Regierung, haben es dann in der Praxis nur die Syrerinnen bekommen, die Afghaninnen nicht. So, jetzt sind die Syrerinnen ruhig gestellt. Man weiß nicht, wie es weitergeht, ja, also ausgesetzt, die Asylverfahren. Also Afghaninnen waren vorher schon nicht drinnen, also wer kriegt denn das jetzt? Und das ist hier dasselbe, ja, also der Staat, manchmal habe ich das Gefühl, die legen das einfach an, auf Unruhen, auf soziale Schwierigkeiten, dass da Leute rebellieren oder so, dass man dann wieder sagen kann, naja, das sind typisch die Zugereisten, die Migrantinnen, die Asylsuchenden. Ich meine, der Migrationsminister, bitte, das kann man googeln, ja. Der ist mit der Axt auf linke Studierende losgegangen bei einer Demo. Also nur, dass man so weiß, welches Format, ja. Und es ist das erste Mal, was sich auch verändert hat, wenn ich das noch dazu sagen darf, dass griechische Beamtinnen, ja, jetzt zu mir sagen, auch über die Hellenic Coast Guard, es war gerade ein Schiffsunglück, möchte ich gar nicht mehr sagen, das ist eine Verfolgungsjagd, wo das Flüchtlingsboot gejagt wird und dann buschgepackt werden soll und da ist ein Unglück passiert, der Holzboden ist durchgebrochen. 100 Meter vor der Küste und neben der Hellenic Coast Guard haben die 8 Leute 2 Kinder ertrinken lassen, ja. Und da haben wir mit den Überlebenden gesprochen, also wir wissen, was da los ist. Und das sind Dinge, die haben sich massiv verändert. Also Grenzgewalt, Ende nie. Menschen werden grausamst und entwürdigend behandelt, nämlich nicht einmal mit einem schlechten Gewissen. Und Beamtinnen sagen jetzt wirklich hinter vorgehaltener Hand zu mir, Doro, du hast recht, weil ich bin mit denen im Austausch mit den Griechen und Griechinnen teilweise, du hast recht, wir kreieren hier ein totales Chaos. Ja. Also das sind jetzt die Veränderungen. Früher hat man noch so, Doro, reg dich nicht so auf und das ist alles nicht so dramatisch. Aber das sehen jetzt auch wirklich Einheimische. Das sehen Beamtinnen von Frontex, von Polizei, von Camp. Also das ist jetzt so offensichtlich und da steigt die Verzweiflung bei den Menschen schon sehr. Auf beiden Seiten, ja. Also die Geflüchteten, die sind sowieso, also das ist ein Riesenschmerz für mich. Also dass man Menschen wirklich so, ich weiß nicht, so eine Grausamkeit, ja. Also da weinen wir da mit Kindern bei uns und bitten uns um eine Windel pro Tag. Nein, es ist einfach beschämend, ja. Und auch die Beamtinnen, die, also bei mir hat der Beamte geweint. Also das weiß ich dann auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, also das ist schon schwierig. Ich meine, ich weiß schon, was ich mache. Ich sage, bitte kündigt deinen Job, ja, aber na wirklich, also weil tragt mir auch das System mit, ja, aber ganz schwierig.
Direkte Frage darauf, der Beamte, der bei dir weint und du sagst, kündigst den Job, aber wäre das nicht der Richtige, der sagt, okay, ich bleibe der Beamte, aber ich mache den Schaß nicht mehr mit, den ihr von mir verlangt?
Ja, das geht nicht, dann wird er gekündigt. Also der hat eine Position. Wenn der nicht den Anweisungen des Ministers folgt und der Minister hat diese Beamten schon auf roter Liste oder schwarzer Liste, weiß ich, wenn das sagt, ja. Also das merken die auch schon, ja. Da werden schon andere Beamtinnen aus anderen Lagern sozusagen politischen schon beigezogen und also das ist jetzt schon ziemlich heftig. Und da ist so eine Verunsicherung auch in der Zivilgesellschaft, ja. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass jetzt wieder Angst geschürt wird, wobei ich die Leute motiviere und sage, Entschuldigung, wir helfen hier, macht's das auch. Das ist nirgends verboten, aber es ist schwierig.
Merkst du das oder merkt ihr das in eurer Arbeit, dass sich jetzt immer mehr Leute quasi unter Anführungszeichen auf eure Seite stellen und sagt, hey, ihr habt ja doch recht?
Ja, ich muss sagen, also ich merke es noch nicht, aber andere merken es, weil ich merke es deshalb nicht, weil ich habe eigentlich wirklich, für mich war das Ziel, weil ich denke mal, ich finde, man darf nicht nur Geflüchtete im Auge haben, wenn man schöne Menschenarbeit machen will, ja. Und für mich war das von Anfang an wichtig, dass wir mit den Einheimischen zusammenarbeiten, in einer guten Form. Ich gehe auch immer zu Veranstaltungen, wo Griechinnen und Geflüchtete zusammen was tun. Wir leisten dort irgendwie in einer Form, in der es gebraucht wird, wenn Griechinnen das organisieren, unseren Beitrag, die letzte Veranstaltung. Es war zum Beispiel Flüchtlingstag letztes Jahr, da tun wir dann Eis einkaufen und kommen mit Kühlboxen und verteilen dann griechische Kinder und geflüchteten Kinder Eis und stellen Spiele auf, dass die miteinander spielen können. Also wir sind immer auch, ich lasse mir ganz selten was liefern vom Ausland, außer es ist wirklich etwas, was man hier überhaupt nicht kriegt oder zu horrenden Preisen. Also ich habe langjährige Geschäftspartner hier, wie den Gemüsehändler oder den Fleischhauer oder sowas wir brauchen, ja. Und also die sind jetzt von Anfang an, muss ich sagen, sehr respektvoll mit mir. Ich habe auch ein super Team, wir zahlen sofort. Das sind Dinge, die in Griechenland sehr viel wert sind, wenn man nicht Ende Monat dann eine Sammelrechnung überweist. Ich denke mal, der Gemüsehändler muss auch das Gemüse einkaufen und ich kenne die griechischen Verhältnisse und das sind alles Dinge der Apotheker. Ich meine, wenn ich habe jetzt zum Beispiel letztes Mal mich geschnitten und habe eine Wundsalbe braucht und das Erste, was er fragte, hat nicht gesehen, dass mein Finger einbunden ist, ist das jetzt für einen Geflüchteten oder für dich? Weil wenn es für einen Geflüchteten ist, dann kriege ich das für 2 Euro. Ja? Also das ist so, darum merke ich jetzt in der Praxis noch nicht, aber ich merke schon, dass große Bemühungen von einem Teil der Inselwohner, Bewohnerinnen da ist, dass man mit stabilen, sage ich, ja, man kann jetzt nicht Kontakt aufnehmen mit Volunteers, die einen Monat da sind. Das ist den Einheimischen zu anstrengend. Aber von Leuten, wo sie wissen, die sind mehrere Jahre oder 2 Jahre da, da merke ich schon, da wird miteinander diskutiert, da wird sich getroffen zum Mahnwachen, zu Gesprächen, zu Filmvorführungen. Man redet oft mit Händen und Füßen miteinander, wenn man nicht so gut Griechisch kann oder nicht so gut Englisch. Aber es ist das Bedürfnis da, also zusammenzukommen und irgendwie den Stand zu halten. Ja, das merke ich schon.
Jetzt haben wir in vielen europäischen Ländern neue Regierungen, die sich überschlagen in Anbietern an rechte Parteien und Grenzen zumachen wollen und Familienzusammenführung stoppen. Und ich glaube, wir hören das hier, das passiert irgendwie. Aber du merkst dann oder ihr merkt dann als Team, was das für direkte Auswirkungen und für Signale an die Menschen sind, die tatsächlich in Griechenland ankommen.
Ja, es ist also, Europa redet zwar großartig von solidarischem gemeinsamen europäischen Pakt, der überhaupt nicht funktioniert, weil man schickt nur Leute nach Griechenland zurück, die dort Asyl haben, aber andere Staaten nehmen keine auf, man schafft keine einheitlichen Standards, ja. Das Einzige, wo man sich einig ist, ist bei der Brutalität des Grenzschutzes und bei der Abschiebung oder in Drittstaaten, ja. Also da sind sie alle einig, aber sonst die Deutschen lassen von Österreich, da wollen niemand mehr reinlassen. Österreich prahlt, ich sehe so viel Blabla, aber ich sage nur, es ist alles andere als Solidarität. Was in Griechenland jetzt, also jetzt sind alle schockiert in Österreich, ich nicht. Ja? Also schockiert bin ich drüber, dass die SPÖ nicht mitgeht mit den EOS, habe ich eh noch nie so. Also die Steffi Crisper ist seit Jahren die beste Menschenrechtsparlamentarierin im Parlament und ich bin mir sicher, sie leidet, sie wird es nicht öffentlich sagen, ja. Aber und wird halt arbeiten, wie immer sehr fleißig, was sie kann, ja. Aber da übergibt man dann den Jannik Scheite oder wie der heißt, ja, und so das Wort dauernd und Eitelkeiten von oben bis unten. Nein, ich kann es schlimmer hören, nur ich bin nicht schockiert. Weil ich habe ja immer gesagt, auch in meinem Blog, das kann man auch lesen, die Grausamkeiten, die man an der Grenze macht, das ist ein Test, weil da hat man auch berichtet. Ja, das sollte ja, der kurz hat gesagt, ohne schreckliche Bilder wird es nicht gehen. Die wollte man ja noch bewusst in europäische Mitgliedstaaten transportieren, damit sich die Leute so ein bisschen, es ist so ein Gewöhneffekt, ja, wenn mir einmal eine Biene sticht, aua, wenn mir jeden Tag eine sticht, irgendwann weiß ich, wie das ist. Also es ist ein sehr banaler Bildvergleich, aber so ungefähr stelle ich mir das vor, ja. Die Zivilgesellschaft hat sich daran gewöhnt, aber ich bin ja 5 Jahre in Griechenland. Ich habe ja immer geschrieben, diese Grausamkeiten, die hier passieren, und da hat die Judith Kohlenberger ein tolles Buch Grenzen der Gewalt dazu geschrieben, wo man nachlesen kann, wie sich Gewalt von außen nach innen multipliziert oder potenziert. Ja, also mich verwundert es nicht. Weil die ganze Strategie, ja, und das ganze, der ganze, die ganzen Mechanismen gehen ja drauf, Menschen zu demütigen, zu entwürdigen, Hass zu schüren. Ich meine, da gibt es natürlich die etwas vornehmeren Rechten der Volkspartei, die dann immer alles nachquatschen in einem christlich verpackten Kontext, Pseudo, ja, was die FPÖ will. Ja, also die FPÖ fordert was, dann schreibt die ÖVP, na, um Gottes Willen kann man nicht machen, das ist so. Und im Endeffekt machen sie es eh. Also ich kann ein Beispiel erzählen, wie das ausgeht, wenn man Familien Zusammenführung, nur damit sie mal die Leute hören. Also hier 6:30 Uhr in der Früh, ich kriege einen Anruf von einer Griechin und kriege ein Foto zugeschickt. Schweres Bootsunglück im Norden vor der Küste. Sie hat es von einem Hügel herunter, sie wohnt in der Nähe, hat es dort, war mit ihrem Hund spazieren, hat gesehen, Helene Coastguard, alles abgesperrt, da kennt man sich schon aus, ja. Nachher hat sie herausgestellt, 8 Tote, 2 Kinder, Helene Coastguard tot daneben, wir haben mit Überlebenden gesprochen, ja. So, wer war da drauf, ja, da war jetzt, und dann ruft mich 2 Tage später ein junger Mann an, in schönstem Deutsch, Doro, ich bin sowieso, wir kennen uns von Facebook, wir haben uns, ich möchte dich fragen, bist du gerade auf Lesbos? Ja, das bin ich, okay. Ich bin jetzt hier mit meinen beiden Brüdern. Wir wollten unsere Mama besuchen, weil eine Familie, die mit am Boot war, gesagt hat, die ist im Spital. Und im Spital hat man den jungen Männern gesagt, die Mama hat nicht überlebt, die ist tot und sie können sie jetzt nicht sehen. Der eine arbeitet auf einer Uniklinik als Zahnarztassistent, der andere hat Geld gemacht, der dritte ist Zuckerbäcker und macht gerade die Matura. Und alle sind im Alter von 13, 14 in Deutschland gelandet. Also als unbegleitete Minderjährige. Es war so beschämend, die haben ja ihre Arbeitszeugnisse und ihre Maturazeugnisse und ihr habt gesagt, bitte, warum tut's das weg? Es geht jetzt da um Mitgefühl, um Unterstützung, soweit wir können. Es hat doch nichts mit dem zu tun. Dann haben die fürchterlich geweint, hier am Safos-Quer in Lesbos, auf Lesbos, und haben dann gesagt, ja, aber wir wollen dir ja nur zeigen, dass du weißt, weil die Leute reden ja so schier über Afghanen, ja. Sag ich, Moment, sorry, stopp, stopp, stopp. Ja, also das ist manifestiert. Der entschuldigt sich dann noch, dass er um Hilfe bittet, ja, dass er den, und hat gesagt, ich habe gesagt, also bitte, was können wir jetzt überhaupt einmal tun für euch? Was ist so das Wichtigste? Sofort einmal therapeutische Begleitung von MSF erbitten und die Dokumente für die Überstellung, ja? Habe ich gesagt, bitte fragt sie mal an, was das kostet. Wir haben das dann mit Spenden und Privatspenden sehr viele, so, wo ich auch Freundinnen gefragt habe und so, großteils mitfinanzieren können. Da überschlagt man sich vor Dankbarkeit. Ich meine, dann habe ich zu meiner Kollegin, zu Sophia, gesagt, also Entschuldigung, die nehmen meiner Mutter das Leben und dann bedanke mich nur, dass ich es heimbringen darf. Das ist alles sehr verrückt. Das ist sehr grausam. Das ist entwürdigend. Ja? Also man muss, ich wäre wirklich froh, wenn jemand den Podcast hört und einfach den dann sich noch einmal anhört. Dass sich das einmal und dann mit der Absicht, stellen wir uns das einmal vor. Ja, das sind drei junge Männer, die haben alles geleistet, alles, was man von ihnen verlangt hat. Und irgendwann hat die Mama jetzt gesagt, ah, ich kann nicht einmal mehr auf die Straße, die Taliban sind da, ich muss in geschlossene Räume sitzen, ja. Ich habe Angst, dass da irgendwie ein Terrorkrieg oder ein Bürgerkrieg ausbricht und ich meine Kinder nie mehr sehe. Die Kinder haben jahrelang versucht, Familienzusammenführung zu machen. Und irgendwann hat die Mama gesagt, sie geht mit Papa auf die Flucht. Der Vater hat überlebt, er ist seitdem stumm. Er hat zweimal mit seinem Sohn gesprochen, hat das alles geschildert. Seitdem ist er beinahe verstummt. Ja. Weil das kann man nicht fassen. Man sieht hier auf dem Boot, die Helene Groß gehabt, Mitarbeiter, klammert sie an irgendeiner Plastikfetzen im Meer und sieht seine Frau untergehen mit anderen Sexleuten und zwar Kinder und sieht, dass die zuschauen. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Also das macht man mit Familienzusammenführung. Was man noch macht, und ich bin mir sicher, das wird jetzt bald kommen, was in UK, in UK schon gibt, alle, die illegal, sagt man, dort eingereist sind, die kriegen mal überhaupt nie die Aussicht auf Citizenship, auf irgendetwas. Ja? Also sie sind dann Billigarbeiter, können bleiben. Danke, dass ihr so billig für uns arbeitet. Wenn wir euch nicht mehr brauchen, schicken wir euch wieder heim, ist das Prinzip. Und ich bin mir ganz sicher, dass europäische Staaten da nachziehen werden. Weil was jetzt natürlich passiert ist, dass die Familienangehörigen, die Mamas, ich bin eine Mama, weil ich meinen Sohn 10 Jahre nicht gesehen habe und ich weiß, der hat einen sehr guten Job, spricht perfekt Deutsch, hat eine Wohnung. Ich meine, Entschuldigung, und ich bin über 60, Afghanin, ja, die eine Lebenserwartung von 70 nicht einmal haben, dann denke ich mir, na, ich mache mir jetzt auf die Füße, ich will meine Kinder noch sehen. Wo geht man hin? Zu Schleppern, überteuert, ja, also das sind die Dinge, und da werden die europäischen Staaten bald sagen, okay, also jeder, der einreist, kriegt einfach auch, hat überhaupt keine Aussicht mehr auf irgendwas. Die ziehen das jetzt durch, konsequent, und ich finde das einen Wahnsinn. Weil neben dem, welche Schuld, welche wirklich große Schuld wir auf uns, aber hauptsächlich auf die Schultern unserer Kinder laden, und ich dokumentiere irrsinnig viel. Ich nehme auf Leute, die mir kurz drei Sätze sagen, ich habe so viele Notizen und Sprachmemos und so. Also ist es ja so, dass ich bin mir sicher, da kommt der Tag, wo irgendwann sich das dreht und wenn es in 100 Jahren ist und dann schreien wieder alle, wir haben von nichts gewusst. Wir wollten das alle gar nicht, aber es war nicht anders möglich, ja, wo ich halt schon die Leute sage, mutig sind die Frauen im Iran. Also bitte bützt euch nicht ein, wir sind mutig, wir leben immer noch, also irgendwie in rechtsstaatlichen Verhältnissen für uns, ja, also die anderen wird recht genommen. Aber es ist, und wir schön auch Hass, ja, weil, Entschuldigung, also ich bemühe mich jetzt wirklich mit diesen drei jungen Männern und die sind entzückend zu mir. Weil ich mir denke, nein, erstens einmal, also das Beschämende und denen zeigen, dass wir das, dass es ganz viele Menschen gibt, die das einfach nicht verstehen. Aber da kommt natürlich die Frage sofort, und wo sind die alle? Warum spricht da keiner? Die verfolgen alle Facebook-Nachrichten, alle Accounts, alle Nachrichten. Da war ein kurzer lapidarer Satz, Schiffsunglück in Griechenland, 8 Tote, also darunter 2 Kinder, der kann lesen, genauso wie wir. Ja, also der beobachtet das. Und diese Fragen kommen. Und ich meine, ich habe jetzt bei denen keine Angst mehr, weil die sind vernetzt, die haben Arbeitskolleginnen, die haben deutsche Freundinnen. Aber jetzt, wenn du frischer da bist und du erlebst all dies, also Entschuldigung, soll jemand aufzeigen und mir sagen, ich liebe dann die europäische Gesellschaft? Das ist der Stunken und der Logen, ja. Ich könnte es nicht. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht die Tendenz, dass ich irgendwie radikalisiere oder was. Ich würde wahrscheinlich Depression kriegen, ja, und irgendwo in ein Eck hängen. Aber nur, es ist eine Unverantwortlichkeit. Wie sollen wir friedlich zusammenleben einmal? Wie soll das funktionieren? Und diese ganzen Abschiebefantasien, die die jetzt haben. Also, wenn die glauben, ja, wenn die AfD kommt, dann setzen sie so um wieder Trump mit Remigration. Ja, das könnte auch passieren. Ja, und wenn unsere Bundesregierung jetzt nicht gleich ein bisschen was Gescheites produziert, nämlich auch für die Jugend, Klima, Bildung, ja, dann werden wir irgendwann die FPÖ haben. Und dann, das sind auch Leute, ich sehe es in der Steiermark, was die jetzt machen, ja. Also da wird selbst Gewaltschutz, Präventation, wird das Geld gestrichen, das von einem sehr erfolgreichen ehemaligen Polizisten an einer Schule immer wieder Projekte und Trainings, ja. Also da gibt es kein Pardon. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir mal reden und aufbegehren. Empörung alleine genügt nicht und Facebook regt mir auf. Alle empören sich, aber was tun die Leute? Na, passieren wird nichts.
Ich wollte nur kurz einwerfen, falls jemand über die Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Familiennachzug und so sich mehr informieren will, gibt es eine sehr gute Folge von Ende Mai mit Lukas Greitner-Gerz, den wir alle sehr schätzen, beim Falter Radio, der das sehr gut aufklärt, und das nur als Nebensatz.
Also ich kann überhaupt allen, die dazuhören, der Lukas ist auf Blue Sky, die Asylkoordination ist auf mehreren sozialen Medien, am besten ist man abonniert, deren Newsletter, das ist sozusagen unser aller Dachorganisation und der Lukas ist ein fantastischer, also Entschuldigung, der Lukas Garleitner-Gerz, für die, die ihn nicht kennen, ein fantastischer Mensch, ein fantastischer Jurist, hat den Überblick, ist immer in Friedensarbeit bemüht, investiert irrsinnig viel, sehr ein emanzipierter junger Vater. Also es gibt viele Gründe, warum man schätzen. Also abonnieren und nachlesen, ganz wichtig. Und er sofort, wenn der Innenminister was sagt, kommt er gleich mit Faktencheck. Ja, das ist super.
Eigentlich ist er der persönliche Faktenchecker von Minister Kahner.
Ja, eigentlich ja.
Ich stelle jetzt mal die zweite persönliche große mit Milch und Zucker Frage für dich, die nur du bekommst. Und zwar, welche Themen beschäftigen euer Projekt und eure Arbeit in Lesbos gerade? Was macht ihr gerade? Wie unterstützt ihr Menschen? Wie kann man euch unterstützen? Was gibt es da gerade für aktuelle Themen, die ihr macht?
Okay, also es ist so, wir haben zwei große Projekte, wo sehr viel Geld reingeht. Das sind die Lebensmittelpakete und da ist jetzt nur mal, dass man so ein bisschen weiß, im Vergleich in den letzten Wochen, das bekommen wöchentlich jeden Samstag besonders vulnerable Personen, sind sehr viele Familien mit Kindern drunter, die von einer NGO ein Zimmer oder eine Winzigwohnung bezahlt bekommen in Mittellini, weil es aus persönlichen Gründen, Vergewaltigungen, schwerste Depression, Nierenkrankheit, krebskrankes Kind, kann ich da die ganze Palette aufzählen, aus solchen Gründen von NGOs Unterkünfte bezahlt bekommen in Mittellini und die haben aber keine Lebensmittel, ja. Und dieses Housing oder Safe Shelter Lesbos, das Frauenschutzhaus, wo wir auch die Miete zahlen und die Lebensmittel Kette liefern und das sagen viele unserer Kolleginnen, die Wohnungen bezahlen. Diese Housing-Projekte sind nur mit unseren Lebensmittelpaketen möglich. Und da ist jetzt die Zahl von den Klientinnen, dass man sich ein bisschen diese Politik bei 1500 Leuten im Camp ist die Zahl in den letzten 3 oder 4 Wochen von 190 auf 224 gestiegen. Ja, also nur, dass man mal sieht, was da abgeht. Und für 224 Personen, wir liefern dann auch Pampers mit, weil man, wo sollen die Leute jeden Tag Gewäsch waschen, wenn das Kleinkind traumatisiert ist? Vielleicht schon so, dass man, dass dann der arrogante Europäer oder Europäerin sagt, wieso macht das überhaupt nicht ins Bett? Ja? Dann macht er das einmal alles mit, was die Kinder erlebt haben, dann tut dein Kind auch Bettnässen, ja? Wo soll die Bettwäsche waschen? Also da haben wir dann auch Windeln dabei, auch für ältere Kinder in der Nacht und so und für Kleinkinder sowieso. Einmal im Monat Hygieneartikel, also das kostet richtig. Dann unser Rechtsberatungsprojekt ist finanziert mit 3000 Euro im Monat. Dann Mieten zahlen wir. Dann unseren Beitrag im sozialen Zentrum. Das sind 9 NGOs in Paria, in diesem sozialen Zentrum, die dort ihre Dienste anbieten. Und das ist oberhalb vom Camp, da kann man raufmarschieren oder Mütter mit Kindern gibt es auch einen Shuttlebus, also einmal am Tag rauf und einmal runter. Da gibt es auch MSF ist dort drinnen. Also das ist ganz wichtig mir, dass wir diesen Beitrag, der ist jetzt nicht übermäßig im Vergleich zu den Lebensmitteln, aber summiert sie alles. Dann zahlen wir Zahnarztbesuche, Ultraschall für irgendwelche medizinischen Untersuchungen. Ich zahle auch immer eine Brille, weil wenn ein Kind nichts sieht, ja, wenn es das schon so entgegenkommt, mit den Augen zusammenzwinkert und merkst, es sieht überhaupt immer was soll's, ja. Dafür kriegen wir Geld. Wir zahlen auch ab und zu zum Beispiel eine Kaution für eine Wohnung oder Also da kommt sehr viel zusammen, aber die Hauptprojekte sind Lebensmittel, Rechtsberatung und die Wohnungen. Dann ist, also das ist einmal das. Und womit beschäftige ich mich? Also da gibt es jetzt zwei große Themen, weil ich glaube, das versteht ja schon jeder, dass meine Arbeit, ich meine, wenn ich die jetzt nach 5 Jahren nicht im Griff habe, dann kann ich eh heimgehen. Also das habe ich im Griff. Was schwierig ist, immer wieder, ist mein Team. Also nicht das Team ist schwierig, sondern dieses Zusammenhalten des Teams. Ja, das ist eine immense emotionale Aufgabe, weil wir haben auch 3 oder 4, je nach Situation, Community Volunteers, Somalia, Palästina aus Gaza. Also ich kann das arrogante Geschwätz sein, wenn da jetzt die Leute, ja, die bringen sie jetzt um bei der Lebensmittelverteilung in Gaza. Habe ich gerade heute gepostet, habt ihr überhaupt Ahnung, was eine Lebensmittelverteilung ist? Ich habe da nach dem Brand in Moria und da waren läppische unter luxuriösesten Zuständen, wenn man mit Gaza vergleicht, 12.000, 13.000 Leute, ja. Und ich weiß, dass da, wie es da zugegangen ist, wann die Leute 3 Tage kein Wasser haben oder 2 Tage, sondern das abgestandene Wasser, was sie halt irgendwo oder wischen. Also, ich finde, also das Lebensmittelverteilungen und alles, also, und da die Menschen jetzt zu betreuen, der eine Somalier, seine Frau ist, in einem anderen europäischen Land. Er hat sie hier weggeschickt, wie sie hochschwanger war, weil das Camp unter Wasser war, 3 Jahre sein eigenes Kind noch nicht gesehen und wartet auf Familienzusammenführung, ja. Absurd. Und das ist mir wichtig, weil die Community Volunteers, die leisten extrem viel. Ohne die könnte ich die Arbeit nicht machen. Und dieses Team zu stärken, wertzuschätzen, auf persönlich, auf ihre Probleme einzugehen, die wollen dann auch einmal persönlich mit mir auf einen Kaffee gehen oder ich koche für alle gemeinsam und wir spielen Karten. Klingt alles banal, ist alles anstrengendes Tun. Und meine zweite, also das einmal und auch Geld aufstellen. Geld aufstellen ist ein Riesenthema. Ich meine wirklich Kolleginnen von mir, die ich sehr liebe und schätze, die großen NGOs, aber die sagen, ey, das ist ja Wahnsinn, du brauchst einmal Preise für dein Crowdfunding. Ja? Weil mir ist das selber gar nicht so bewusst. Meine Tochter versucht, hilft mir jetzt ab und zu bei Videos oder der feiert, hilft mir. Aber meine Tochter hat früher immer gesagt, Mama, Entschuldigung, was du da in die Öffentlichkeit stellst, das Bild wieder. Grauschimmer, sieht man, dass die Kamera beim Handy nicht geputzt und so. Aber irgendwie die Leute verstehen es. Entschuldigung, Leute, ich bin heuer 64, ich bin mit einem Vierteltelefon aufgewachsen, seid froh, dass ihr euch überhaupt Videos schickt. Na wirklich, ich muss das jetzt so sagen. Also, ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt, 3 verschiedene Rechtschreibungen. Entschuldigung, jetzt erzählen wir mal so ChatGPT für irgendwas fragen. Ich habe ChatGPT am Anfang mit Sie angesprochen, jetzt haben alle fürchterlich gelacht. Also ich sage mal so unsere Herausforderungen, ja. Aber es sind total nette Antworten zurückgekommen. Ich habe es aber dann überprüft auf andere Dinge und bin draufgekommen, alles stimmt auch nicht. Aber ChatGPT hat gewusst, wie mit mir reden, hat mir erzählt, ich bin so ein herzlicher Mensch und so, also alles sehr clever angelegt. Ich bin sowieso schon misstrauisch, ja, wenn das so läuft. Aber ich sage nur, was ich alles lernen muss. Also, und das Geld aufstellen ist wirklich sehr anstrengend, weil da muss ich jeden Tag einen Post machen für die Transparenz, denke mal. Wir haben Leute, die haben wirklich nicht viel Geld. Da ruft mir eine an und sagt, du, aber ich spende bis jetzt 5 €, jetzt lese ich, ihr braucht es dringend für den Sommer Unterstützung. Soll ich meinen 5-Euro-Beitrag auf 10 € erhöhen? Ich meine, mein eins Auge warnt und das andere wird so zornig. Und sage, nein, das machst du jetzt bitte nicht. Weil es gibt in Österreich genug Geld. Also, dass du jetzt nur dein Sonntagsengmal quasi absparen musst, weil immer die geben, die eh nichts, also, die jetzt nicht da im Ultrareichtum schwimmen, ja. Und dann ruft aber auch wieder an mit einer mit viel Geld und sagt, du, Moment, jetzt kommt was von uns und am nächsten Tag schaue ich, und das sind wirklich ein paar tausend Euro, ja. Also, ich lerne viel dabei, wenig Vorurteile, ja, aber auch wie viel liebende, hilfsbereite Menschen, aber ich muss wirklich ganz viel investieren. Und Entschuldigung, ihr habt es tun mit den Medien, wenn ich da auf Facebook dann Blue Sky, dann komme ich drauf, das Foto muss wieder ein anderes Format haben. Instagram, dann sagt meine Tochter, bitte geh jetzt auf TikTok ein. Und ich tue da eine schauen, der Kim Virgin, sie denken, na, was mache ich auf TikTok? Ja, es ist ja alles verrückt. Aber es gehört verbreitet und sind Stunden, die ich meistens in der Nacht, ja, vorbereite alles, weil man denkt, am Tag habe ich anderes zu tun. So, das sind die Hauptthemen und dann ein ganz persönliches Thema, weil du gesagt hast, persönliche Frage, kann ich auch gleich noch anhängen. Ich beschäftige mich sehr mit dem Loslassen. Erstens, weil ich viel mit Tod konfrontiert bin da. Ich meine, der Friedhof füllt sich auf Lesbos, der Reifjordsche Friedhof, aber auch, weil ich in ein Alter komme, wo ich mir denke, wie will ich gewesen sein? Wie lasst man Augenblicke, wie lasst man Momente in Liebe los? Sie gehören uns ja nicht. Ja. Sie sind ja geschenkt oder bekommen zum Entwickeln. Also bitte jetzt ja nicht theatralisch verstehen, aber ich denke mir irgendwie, wie bereiten wir uns auch gut vor auf das, wenn wir die Erde verlassen? Und da denke ich mir, das ist so, wie wenn ich jetzt einen Marathon rennen will, kann ich auch nicht hingehen und sagen, ja, jetzt bin ich noch nie gerannt, aber jetzt renne ich mit. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor. Also ich für mich möchte ein bisschen loslassen üben und ich bin eine Sammlerin. Ich bin ein Flohmarkt-Freak und alles, also ich sag's nur. Mein Sohn sagt immer, bitte entrümpelt endlich, ja. Obwohl es eh alles nette Sachen sind, aber es ist einfach zu viel. Und jetzt bin ich 5 Jahre da und das Haus ist auch schon wieder bestückelt mit einem alten Bild, das ich im abgebrannten Moor gefunden habe und einem alten Teppich irgendwo her und so, ja, also das Sammeln. Und das Loslassen, das glaube ich, kann jetzt für mich eine Übung sein, persönlich, wo ich mich langsam, also mich darin übe. Wie das dann wird, wenn ich stirb, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich irrsinnige Schmerzen, vielleicht war ich unbedingt tot, keine Ahnung. Aber ich für mich möchte die Haltung haben, dass ich einfach weiß, ich bin eigentlich ein Gast da und alles ist geschenkt, aber nicht zum Raffen, sondern zum Verteilen. Und wenn man es verteilt, muss man es wieder loslassen und in dem übe ich mich gerade persönlich.
Was würdest du sagen, ist die, wenn du jetzt zurückdenkst an das erste Mal, wie du nach Lesbos gekommen bist, welche Herausforderungen sind weniger geworden? Gibt es auch irgendwas, was weniger geworden ist, oder ist einfach alles, hat sich alles aufgehäuft?
Es hat sich sehr verändert. Ja, wie ich nach Lesbos gekommen bin, ich meine, da waren in den Jungles, also diese Straßen, und das ist ja wirklich junge europäische Volunteers von mir, wenn ich dort vorbei von denen das sage, sagen sie, hast du das eh therapiert, ja, weil mir das jetzt mal einfällt. Aber das werde ich nie vergessen. Also wenn ich die Straße über Moria fahre, da sehe ich die Mütter neben mir, die Lulu machen am besten neben mir im Straßenrand. Wenn ich dort gegangen bin und sich bei mir entschuldigt haben, dass sie neben mir unter ihrem weiten Rock da Pipi machen, weil sie haben nirgends hin können. Dahinter waren die Zäune zu den Olivenhainen, die sind in diesen Braunstreifen, weil grün war ja nichts im September, zwischen Straße und Olivenhain gesessen zu Tausenden, ja. Keine Klos, nichts. Ja, was, Entschuldigung, was willst du machen? Also was sich summiert hat, ist, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich persönlich, es gibt ja keine Sippenhaftung. Das ist etwas, was man jeden Abend eintrichtert, weil sonst würde ich im Erdboden versinken. Ja? Andererseits schäme ich mich trotzdem. Ich schäme mich, ich kann aber auch nicht mit diesen Diskussionen, ich bin jetzt so privilegiert, ja, das stimmt und das muss man sich auch im Kopf behalten, aber ich möchte mir jetzt nicht jeden Tag vorsagen, weil ich meine, da versinkt ja vor Scham im Boden. Ja? Ich möchte stabil arbeiten können, aber es ist schon so, dass diese Schande, ja, also das hat sie potenziert, mit welcher, also da waren ja noch alle schockiert, das werdet ihr ja wissen, da war ja in allen Medien, ja, und die Schande Europas, Moria und dann, und wie geht es weiter, und dann war die Courage, die Kathi Stenberger und der Bischof Hermann und Christoph Riedl, alle waren und Journalistinnen und haben berichtet aus allen europäischen Ländern. Mittlerweile ist das so normal, ja, es ist so normal und je normaler das wird, desto größer wird mein Zorn und aber auch mein Power, dass ich mir denke, na, das lasse ich jetzt aber meinen Sohn nicht stehen, ja, also da mache ich jetzt noch was, aber auch das, dass ich mich schäme, ist nicht der richtige Ausdruck, dass ich wirklich Schmerz empfinde, ja, wie können wir so sein, also das ist, ich weiß, das verstehen jetzt wieder viele nicht. Nicht Pfingsten, Christi Himmelfahrt vor, das steht vor der Tür, man fährt jetzt campen und trifft sie mit Familie und Barbecue und alles lustig und die Pools sind eingelassen und so. Aber wirklich Leute, ich meine, was da abgeht. Also bitte, jetzt stell dir vor, es kommt eine Frau, die Ärztin war, also da gibt es ja auch gebildete Geflüchtete, nur weil man immer sagt, die sind alle so angeranzt und die Letzten, ich möchte denen das reden, weil das nicht stimmt, die ihre Kinder liebevollst behütet, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten und bittet dich unter Tränen um 7 Windeln für die Nacht für ihren Sohn, weil der jede Nacht in das Leintuch pischelt und sie nicht weiß, wie sie das waschen soll. Und Ich meine, was machen das mit uns? Ja, also da denke ich mir, na bitte, bei uns sind die Kaufhäuser voll mit Windeln und die Leute regen sich auf, wenn einmal Butter vergriffen ist, eine spezielle Marke, weil wir wollen jetzt diese, wie heißt es denn, diese Billigmarken, ja, wo die meisten Leute nicht kapieren, dass sie dieselbe Butter nur en gros hergestellt und irgendwas aufkauft. Also wir leben schon so in einer Präpotenz. Aber ich liebe trotzdem Österreicherinnen und Österreicher. Und ich liebe Österreich. Aber sagen wir uns doch das. Gestehen wir es uns doch ein. Das ist doch kindisch. Das ist ja auch, was wir unseren Kindern beigebracht haben. Natürlich sagen wir dann, meine Kinder sind die schönsten und die liebsten und die besten. Und trotzdem reden wir daheim und sagen, bitte, Burli, wie der Kleine war, was machst du da für ein Blödsinn? Warum machst denn du das? Also wir reden doch auch über das, was wir nicht gut machen. Warum redet man nicht über das? Warum tun wir uns so was die Heiligen und wir sind eh so nächstenliebend und super und alle berufen sich aufs Christentum, von der FPÖ bis zur ÖVP und bei der SPÖ vermisst es keiner, weil die Sozi eh noch nie was mit der Kirchenmut gehabt. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ja? Reden wir doch ganz normal über unsere Schwächen. Letztes Mal hat wer zu mir gesagt, wir haben eine Empathielegasthenie. Gefällt mir irrsinnig guter Ausdruck oder habe ich es wo gelesen, ja, oder hat man es wer geschrieben? Haben wir gedacht, ja, das stimmt. Gut, wir haben jetzt die Legasthenie. Ja, was machen wir damit? Ja, ich meine, es ist, jetzt wissen wir das, jetzt haben wir eine Diagnose und was tun wir jetzt? Ne? Das ist immer meine erste Frage. Tolle Diagnose. Also wenn mir wer sagt, sie haben jetzt, weiß ich nicht, eine Hautkrankheit oder irgendwas, sage ich zum Arzt auch nicht danke und gehe heim, sage ich, ne, und was machen wir jetzt? Ne? Also, oder sie haben zu wenig Tier drin oder irgendwo, ich weiß nicht. Ist ja die erste Frage, was machen wir? Und das ist wirklich schon eine gesellschaftliche Krankheit, dass wir so, und Entschuldigung, ich kann es nicht hören, ich mache mir jetzt vielleicht keine Freundinnen, aber vielleicht sind welche dabei, die das auch sympathisch finden. Ich kann das nicht mehr hören, nein, das geht mir zu nahe und ich kann mir das nicht mehr anhören. Na, was heißt denn zu nahe, ja? Ich meine, das passiert am Kontinent, wo wir leben, wo alle schreien, wir wollen Europa, außer die Faschisten. Ja, also, na, was ist denn los, Leute? Und dann immer so Abschwächungsstufen. Es scheint so, als ob in Gaza Leute verhungern würden. Es scheint so, als würde die Helene Großgard Menschen ertrinken lassen. Nein, 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 es scheint nicht so. Das ist die Realität. Es muss noch keiner rennen und was tun, aber sprechen wir doch wenigstens einmal die Realität an. Also mit dem beschäftigt die mich auch sehr. Und wirklich alle, die da zuhören, ich würde mich einfach so freuen, nehmt es an, die Realität. Ich meine, was ihr dann damit macht, das kann ja eh niemand vorschreiben, aber tun wir nicht das Realitätsbild verzerren. Weil das ist das, womit die Politik arbeitet.
Ich finde es so wichtig, eben auch dich zu unterstützen und so und dir zuzuhören und deine Nachrichten zu lesen und deine Berichte von dir und auch euren Podcast und so weiter, alles Mögliche, was ihr so in die Welt hinaus sendet, weil wir uns gewöhnen daran, nicht mehr hinzuschauen. Weil ich finde es so wahnsinnig, dass jetzt beschließen wir einfach, dass wir jetzt keine Familienzusammenführung haben wollen, weil wir haben genug da und das ist alles schlimm. Nur dass es sich da um Frauen und Kinder handelt, die wir in Gebieten lassen, wo wir gesagt haben, die Männer sind gefährdet dort, dass soweit wird da nicht mehr gedacht oder nicht mehr berichtet. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig toll, was ihr macht und dass ihr noch immer in Lesbos seid, dass ihr euch da auf die Füße stellt und Menschen helft, weil es wird bei uns ein bisschen entmenschlich, die Debatte. Weil es ist immer so, die Migranten und das ist alles so, das wird vergessen, dass das tatsächlich Menschen sind mit einer Geschichte. Und meine Frage an dich ist ein bisschen, wenn ich immer wenn ich dazuhöre, denke ich mir, ist die europäische Asylpolitik die, dass wir sagen, die schaffen, die all diese Grausamkeiten überleben, die haben eine minimale Chance zu bleiben. Ist das so das Signal, das wir gerade von Europa senden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir senden das Signal, wir wollen niemanden. Ich glaube, dass eher, das, und ich glaube nicht, dass jeder, der schafft, bleiben kann. Also ich muss ja dazu sagen, das muss ich
Nein,
vielleicht.
dass jeder, der, Entschuldigung, ganz kurz, jeder schafft, eine minimale Chance zu bleiben.
Ach so, ja, also es ist so. Das ist ja auch so ein komplexes Thema, das kann man ja so nicht beantworten. Jeder Innenminister von jedem Land, wir machen jetzt Abschiebungen. Okay, wohin? Also die meisten Staaten im afrikanischen Kontinent wollen keine Leute zurücknehmen, weil die sind ja nicht blöd. Die wissen ja ganz genau, dass jeder Mensch aus ihrem Staat, der hier eine Arbeit hat, und sei es nur Schwarzarbeit, und nur 150 Euro heimschickt. Ja, und übrigens, der Lukas Galleitner hat gesagt, der Innenminister Kahner soll sich das einmal überlegen. Ein Mensch, der hier bei uns 170 Euro kriegt und nur 40 heimschicken kann, den sollte man zum österreichischen Finanzminister machen, finde ich so einen geilen Ausspruch. Ja. Also jetzt haben wir den noch die 40 Euro, was die mit Western Union heimschicken, noch neidig. Ja, also das ist vollkommen idiotisch. Aber die wissen ja auch, dass dort werden ganze Familien erhalten. Die hätten Unruhen, die hätten soziale, extreme Probleme. Wenn die, und das wird ja auch finanziert durch Migration. Die Familien, halbe Dörfer, neue kleine Geschäfte wie Friseure, Gemüsehandel, das sprießt dort aus dem Boden, weil Leute hier in der Schwarzarbeit ausgebeutet werden und Geld heimschicken. Also, und Österreich zum Beispiel, also da kann ich mitreden, weil ich bin da daheim. Also ich würde mir eine echte Kampagne wünschen und ich überlege mir schon lange, wie könnten wir alle Migrantinnen und Migranten so empowern, dass die von ihrem Streikrecht Gebrauch machen, dass die einfach einmal alle in der Früh in die Arbeit gehen und sich dort hinsetzen und nichts tun. Bus, Spar, Reinigungspersonal, Spital, Kindergartenhelferinnen. Wahnsinn, ist alles, also da steht drei Viertel des Staates still, Müllabfuhr. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Und drum, also das wäre mal eine super Sache, dass man mal sieht, aber ich glaube, das Signal, das ausgesendet wird, weil ich meine, so gescheit ist hoffentlich, weil sonst gehört er wirklich weiß ich nicht, in einen extrem Volksschul-Nachhilfekurs. Jeder Politiker, der glaubt, der kann jetzt durch Grausamkeiten ihn abschrecken oder durch sagen, wir wollen euch nicht. Also das ist vollkommen blöd. Ich rede mit den Leuten da. Also ich rede die, bitte, die meisten Leute haben jetzt 10 grausamste Pushbacks hinter sich, wo man ihnen die Handy, Geld, alles wegnimmt. Ja, also die probieren es immer wieder, weil sie sagen, wo soll man denn hin? Wir können ja nicht zurück und wir können nicht, also es geht ja nur vor. Aber ich glaube, es wird denen signalisiert und das hat sich durchgesetzt. Die wissen, sie kommen da in die emotionale Hölle. Ja, und das ist ein Riesenproblem, weil da haben die Leute schon einen Aberwillen gegen Europäerinnen, bevor sie überhaupt diesen Kontinent betreten haben. Die fürchten sie schon. Also ich kenne Refugees oder Geflüchtete, also wenn du sagst, Ma, hallo, schön, dass ich dich wieder massiere, also auf Englisch, ja. Und wenn du die Arme hältst, die zucken total zusammen. Also früher im Land hat man gesagt, hallo, wirst du geschlagen? Kennst du das noch, ja? Wenn es so irgendwie eine Bewegung macht, dass der Mensch gleich zuckt, ja, war der Verdacht da. Also die sind alle geschlagen worden. Und ich glaube, das Signal ist das, die wollen euch hier nicht. Und trotzdem, also ich meine, ich kenne ja ganz viele Refugees, die sagen, es ist super, wenn sie uns nicht wollen, warum helfen sie uns nicht raus wirklich? Warum beuten sie uns aus? Warum tut Shell und OMV auf dem afrikanischen Kontinent hektarweise Ölfelder alles absperren, Nestle-Wasserquellen versiegen lassen? Warum dealt man mit den Iranern? Warum dealt man mit den Taliban? Warum hat man die Hamas unterstützt? Sehr provokative Frage, würde jetzt keiner mehr wissen, was davon, aber kann man nachlesen, ja? Also, das ist ja alles, das ist ja alles ein Wahnsinn. Ich meine, Assad hat, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Tonnen Kaptagon verdient. Kaptagon, also ich bin überzeugt, das ist an alle Soldaten gegangen, damit die voll aufgepusht, emotionslos töten, überall, wo sie hinkommen, in allen Staaten. Na, will mir jetzt wer sagen, das hat man nicht gewusst. Also das will mir jetzt jemand erzählen, Entschuldigung, den Typ lache ich aus. So, warum hat man das nicht? Jetzt gehen wir zu die Saudis, ja, die sind jetzt die Tollen, die Rettung. Saudis, die Menschenrechtsbrüche dort. Ich sag schon dauernd, bitte jeden Tag, bitte fliegt nicht nach Dubai. Die vergewaltigen die philippinischen Haushälterinnen. Wenn sie aufmuckt, wird sie ausgepeitscht. Manche werden erwürgt. Findet man den Leichnam irgendwo bei allen Veranstaltungen, sterben Tausende. Das ist ja bekannt. Aber es gibt ja wirklich niemanden, der dann sagt, na, das macht man jetzt einfach nicht mehr. Das unterstützt man immer. Und jetzt mit Klima. Ich meine, jetzt hat das Auswärtige Amt aus Deutschland, hat jetzt eine Reisewarnung für Italien, Spanien und Griechenland herausgegeben. an die lieben deutschen Mitbürgerinnen, sie sollen sich nicht in diese Hitze begeben, weil dort wird, das ist ein Wahnsinn für alle über 50-Jährigen und Wassermangel und so. Nein, stellt man sich das einmal vor. Auswärtiges Amt, aber zeitgleich sagen die Politikerinnen, ich meine, die Grünen stehen da mal, bitte, wir sollten es doch machen. Kann ja auch nicht mehr hören, den Erik Marcadt und die alle, ja. Und die anderen sagen, na, Wahnsinn, da wird eine Klimakrise unterstellt und da gibt es Auswärtige Amt. Eine Reisewarnung an Länder, wo früher die Leute hingefahren sind, wir müssen alle nach Griechenland, wir müssen alle nach Italien, ja. Und so schaut es aus. Jetzt kann man sich vorstellen, weiter im Süden. Ja, was glauben die, wir werden jetzt dann bald einmal Millionen von Klimaflüchtlingen haben. Ja, redet da irgendwer drüber? Und ganz ehrlich, ich würde die verstehen, wenn die unsere Quellen kapern, weil wir haben ihnen vorher alles weggenommen. Ich meine nicht, dass es richtig klingt, menschlich, aber ich würde es verstehen. Die haben ihre Heimat, müssen die verlassen, ihre Tiere sterben, ihre Landwirtschaft geht ein, weil Nestle unter anderem dort glaubt, es muss dort das Wasser nehmen und teuer irgendwo verscherbeln. Ich meine, Entschuldigung, das kann sie nicht ausgehen und ich bin auch irgendwie entsetzt drüber, also obwohl ich Menschen so liebe, aber ich frage mich immer, wo ist denn der Verstand? Wirklich, ich mag Menschen so gern, aber ich denke mir, wollen sie nicht mehr mitdenken, ist ja nicht so steil, weil ich bin jetzt sicher nicht die Gebildetste im Land. Ich meine, ich habe keine schlechte Bildung, aber ich gehöre sicher nicht zu den Best-Top-Gebildeten und Forscherinnen. Wo sind die Leute alle? Ja, aber der Professor muss wieder schauen, dass er dort unterrichten darf und der da, das ist zum Kotzen. Also ich mag es nicht mehr. Ja, und ich weiß ja jetzt, wenn Gaza, wie vielleicht mit Stimmen mal da, danke, dass du das tust, aber bitte mag es nicht. Schreibe zurück, wieso nicht? Ich schreibe so, danke, dass du es über Menschenrecht, nicht politisieren, Menschenrecht. Na, aber da verlierst du so viele Spenderinnen. Okay, da muss ich am Schluss schreiben, habe ich geschrieben, dass ich es. Bei Menschenrechtspreis sind ja nicht nur, dass ich mir auf die Schulter klopfe, ist auch eine Verantwortung, die ich ernst nehmen muss, sonst muss ich den Preis zurückgeben. Und dann muss ich einfach veröffentlichen, Leute, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, weil ich für Menschenrecht gearbeitet habe und man mir deshalb die Spenden entzieht. Punkt. Ja, also das ist so. Aber dass die Österreicher haben schon so eine eigene Mentalität, ja nicht anwackeln und immer mit alle lieb sein und das ist nicht mein Charakter. Ich will nicht. Ich will zu allen respektvoll sein, aber ich will nicht mit allen lieb sein. Nein, will ich nicht, mag ich nicht. Kann ich auch nicht, darf ich nicht.
Wir sind jetzt eh schon so ein bisschen dabei bei der letzten großen mit Milch und Zuckerfrage quasi. Ich stelle sie dir trotzdem. Und zwar schauen wir 5 Jahre in die Zukunft. Also wir sind jetzt im Jahr 2030. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was hat sich da getan im besten Fall?
Ja, also jetzt sage ich da an, sie zünden jetzt die Zigaretten. In 5 Jahren hoffe ich, dass ich es geschafft habe, dass ich nicht mehr rauche. Ja? Wir rauchen, ich weiß, es ist blöd, aber tue ich gern horchen, ich keine Kinder zu bei dem Podcast. Was hat sich in 5 Jahren getan? Ich gehe jetzt gerade bei der Frau von einem sehr lieben Freund, wo ich ihn lange Jahre kenne und sehr schätze durch eine Zusammenarbeit und nicht gewusst habe, dass sie Coach ist. Und bei ihr gehe ich gerade ins Coaching über Loslassen Lesbos. Ja, weil ich habe mir die Frage gestellt, soll ich da sterben? Soll ich mir schon einen Platz am Friedhof reservieren oder wie soll ich das weitergehen? Na wirklich, ich meine, das fragt man sich irgend nach 5 Jahren. Und jetzt wird es interessant. Also, weil ich war letzten Winter ganz überzeugt. Ich glaube, wir haben auch mal geredet, ich höre das auf und das machen wir nicht mehr mit und so. Und jetzt war der Frühling und enthusiastisch hat die ganze Insel geblüht, wie wenn sie geschrien hätte. Seht mich in meiner Schönheit, schaut's mich an, ja. Also jedes Eckerl grün und wilde Anemonen, Mohn, Margeritengölbe, alles. So, und über die Grausamkeiten sind immer dasselbe. Also das ist ja, aber die Umstände erleichtern es, ja. Es ist nicht mehr kalt im Bett. Es ist nicht mehr feucht, mein Rheuma spüre ich nicht. Also da kommen so viele Dinge. Mein Balkon habe ich wieder Kürbispflanzen gesetzt und blaue Trichterwinde, wo ich mich dann frage, okay, eigentlich wollte ich loslassen, endlich aber jetzt pflanze ich wieder alles an. Und bei dem Coaching ist rausgekommen, dass ich selber noch nicht weiß, eigentlich, dass das noch nicht ganz gereift ist und dass ich ein Mensch bin, wo eigentlich Entschlüsse, wenn es nicht unmittelbar um Erste Hilfe geht, also da kann ich extrem schnell reagieren, wenn Hilfe angesagt ist bei Geflüchteten, die sofort sein muss. Aber Entschlüsse, damit ich nachher mit mir selber im Reinen bin, das dauert. Das muss gären und wachsen und so weit bin ich noch nicht. Und darum kann ich das jetzt gar nicht beantworten. Eines weiß ich aber sicher. Ich habe in der Zeit, wo ich gesagt habe, nein, ich will hier aufhören und so, habe ich immer zu meinen Kindern gesagt, weil ich koche und backe und mache gern Marmeladen und so, habe ich gesagt, aber Kinder, ich möchte das nicht so enden. Ich bin ja pensionsreif, ne? Dass ich, also altersmäßig, ich möchte es aber nicht so enden, dass ich nur koche und backe und Marmeladen mache und so. Na, sorry, ich meine, bei aller Freude. Also das Tätigsein und mit Menschen verbunden sein und im Austausch zu sein und zu lernen durch Begegnungen und auch diese Freundlichkeiten untereinander, das Lächeln oder ein schönes Gespräch zu genießen, das liebe ich. Also ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was in 5 Jahren ist. Also ich bin jetzt gerade eben in einem Coaching. In 2 Wochen habe ich den nächsten Termin, freue mich drauf. Habe auch ein paar Aufgaben für mich aufgeschrieben, die ich bis dahin zu erledigen habe, wo ich mal schaue, wie erarbeite ich diese Vision.
Darf ich mir was wünschen für dich in 5 Jahren?
Ja, bitte.
Ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren wir wieder zum Saisonende unseres Podcasts sprechen und du erzählst, dass du ein Buch geschrieben hast mit all diesen Geschichten von Menschen, die du getroffen hast und was du von denen gelernt hast, weil das finde ich immer so beeindruckend, wenn man dir zuhört von all diesen Menschen, die du da so um dich sammelst und denen du einen Teil von dir gibst und denen du das Leben besser machst.
Ja, und die mir einen Teil von sich geben, bitte. Das ist ja,
Ja, aber
ja.
trotzdem, du bist irgendwie so die Person, die das zusammenbringt. Und deswegen hoffe ich, dass in 5 Jahren wir darüber sprechen, dass dein Buch jetzt ein Bestseller ist und dass die Menschen lesen, was in den letzten dann 11 Jahren, 10 Jahren, was so
Ja.
passiert ist in Lesbos. Und
In
ich
5 Jahren
glaube,
von 16, ja, gell,
ja.
bitte. Chance rutscht näher. Ich bin ja so eine emotionale Putze, ja. Habe es schon mal groß angekündigt, ich schreibe Buch und so, bin ja dabei, ja, aber dann lege ich es wieder auf Seite und die Ruhe, dass das nur jetzt, ich habe eine Freundin, die Schauspielerin, die Susanne Constanze Weber, und die hat mir nämlich Folgendes gesagt, Doro, mach einfach Sprachaufnahmen von allem, was du erlebst, was du erzählen willst, sie hat eine Transkript-App, ja, und das bringt mich meinem Buch sehr viel näher. Weil ich
Yay.
muss sagen, dass ich da am Abend mich hinsetze und da, danke, 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 das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein Sprachmensch, gesprochene Sprache. Und jetzt, das ist wirklich, also da habe ich jetzt schon einige Geschichten aufgenommen. Ich habe ja auch jetzt diese Reihe, weiß ich nicht, ob es das kennt, auf meiner Homepage, Gedankengängeln, wo ich einfach so meine Gedanken spielen lasse. In meinem Anfang habe ich gedacht, na, ist das jetzt, ich meine, was denken Sie, die Leute, aber ich wollte es einfach aber loswerden, ja. Weil ich denke, es ist ja auch nicht richtig. Das sind ja alles Ereignisse und Erlebnisse, die der Gesellschaft gehören. Die habe ich ja nicht gepachtet. Ich stehe heute halt jetzt gerade da für unsere Gesellschaft. Ja, ich kann das ja nur mit Unterstützung der Gesellschaft und die Gedanken und so. Und da kriege ich auch so, also Wahnsinn, so schöne Feedback, so wunderbare Feedback, also dass ich ganz berührt bin. Und das animiert mich jetzt mit dieser Transkript-App. Also danke für diesen Wunsch, der könnte in Erfüllung gehen.
Dann würde ich sagen, das sind spannende Schlussworte, auf die wir das nächste Mal aufbauen können. Und für heute war es das mal. Natürlich gibt es noch, berühmt-berüchtigt, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest. Einen letzten Spendenaufruf. Alles, was wir erwähnt haben, kommt natürlich in die Shownotes. Aber stage is yours.
Danke, das ist total lieb. Es gibt nämlich heute wirklich eine tolle Neuigkeit. Ich habe es überall verbreitet. Wir sind jetzt endlich also man muss ja 3 Jahre existieren und dann dauert es ein Jahr mit allem hin und her. Wir sind jetzt endlich in der Liste der österreichischen Einrichtungen und Organisationen, die Spendenabsetzbarkeit haben. Und das war wirklich auch für uns, für die Vorstandsmitglieder und für mich. Und da geht wirklich mein besonderer Dank an unsere Rechnungsprüferin, die Beatrix Glöckl, und an unseren Kassier, den Rainer Beck, die da Großartiges geleistet haben, ja. Weil das war für uns, also das war für mich befriedigend, ehrlich gesagt, ja. Weil ich mir denkt habe, das ist auch erstens einmal ein großes offizielle Wertschätzung an unsere Spenderinnen, die uns ohne dem vertraut haben. Ich habe zweimal gepostet, wir sind extern geprüft worden und das sagt, alles passt und so. Aber ich schreibe auch, wenn wir dir jetzt ihre Geburtsdaten schicken mit ein paar lieben Zeilen, schreibe, danke, haben wir nur dank euch und danke, dass ihr uns die Wertschätzung gegeben habt, die Jahre, ja. Aber das ist jetzt, wir sind jetzt spendenbegünstigt, also jeder, der spendet, bitte auch das Geburtsdatum, wer das absetzen möchte, dazu schreiben, ist eine Riesenfreude. Und auf der Homepage findet ihr auch einen Link für die Lebensmittelpakete und wir freuen uns aber auch über Spenden ohne Betreff. Nicht, dass wir da mit in die Taverne gehen, nur keine Sorge, sondern wir haben noch Rechtsberatungsprojekt, Wohnungsmieten, also die sind dann frei verfügbar, wo es gerade gebraucht werden. Wir nehmen immer noch keine Förderungen, wir nehmen keine politischen Gelder und wir nehmen auch jetzt nicht Gelder von Riesenkonzernen, die dann glauben, sie müssen uns diktieren, also das ist alles privat sprengt, also bitte, bitte, bitte seid so lieb und bringt uns bis in Advent, für Weihnachten geht's wieder super.
Dann bleibt es mir noch wieder mal vielen, vielen Dank zu sagen für den Einblick in dein Leben und eure Arbeit. Und ich finde es mir immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir mit dir sprechen, dass du schon unser Gewissen auch bist, weil du bist in Lesbos mit deinem Team und hilfst Menschen, die bei uns vergessen werden und die bei uns ignoriert werden. Und ich finde, das ist eine Schande für Europa. Ich finde, wir sind ein Kontinent, wir können das besser. Und das bist du, die das dann für uns macht. Und ich finde es total wichtig, dass Menschen dir zuhören, was wirklich passiert in Lesbos, wie die Situation ist, was wir an Abscheulichkeiten produzieren. Und ich habe mir das heute für heute aufgehoben, weil ich wollte noch was sagen, weil ich habe einen sehr lieben Freund in England, der hat mir mal gesagt, es gibt im jüdischen Glauben gibt es etwas, wo man sagt, für sich selber die Menschen, die gerechtesten Menschen im Leben. Das schreibt man vor seinem Tod auf oder, wenn es wichtig ist, die Menschen, die etwas für andere gemacht haben, die man auf dieser Liste für sich selbst sieht. Und ich glaube, du bist da ganz oben, weil ich glaube, was du machst und wie du dich seit so vielen Jahren einsetzt für andere, das muss dir mal jemand nachmachen. Und dafür sind wir dir dankbar und ich hoffe, ganz viele andere Menschen hören das und unterstützen euch bei dem, wie ihr Menschen unterstützt.
Ja, danke für die Einladung. Schön war es mit euch, wie immer.
Bevor wir jetzt noch zum Ende dieser Folge kommen, Doro ist ja unsere traditionelle Ende der diesjährigen Staffel von Mit Milch und Zucker. Und deswegen
Verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir kommen zurück nach dem Sommer. Wir sagen mal August, September, um den Dreh, irgendwann. Ihr werdet es mitbekommen, wenn wir wieder da sind. Und wir haben jetzt schon ein paar Ideen fürs nächste Jahr. Aber bis dahin, schönen Sommer. Schöne Ferien. Macht es gut. Einschmieren nicht vergessen.